Herzlich willkommen zu Folge 67 der Programmierbar. Wir reden heute über Tailwind CSS. A Utility First CSS Framework heißt es, was das denn bedeuten soll, werden wir gleich erfahren, und zwar hauptsächlich von unserem Gast. Wir möchten nämlich heute in der Programmierbar, das sind Sebi, Fabi und Dennis, das bin ich, ganz herzlich unseren Gast begrüßen, Alexander von Stüttnitz, Informatikstudent an der TU Darmstadt und arbeitet bei Clickbar. Das heißt, wir können ja den wunderbaren Wortwitz reinwerfen, Clickbar in der Programmierbar. Cool, ja, dass du da bist.
Hi, freut mich auch hier zu sein.
Sehr schön. Tailwind CSS. Und es heißt Utility First CSS Framework. Was bedeutet denn Utility First?
Ja, das ist ein bisschen ein Kontrast zu den vielleicht bekannten Schemen, die man vorher kannte, so wie BEM oder sowas, wo man halt sich überlegt, was ist die Semantik von den Sachen, die ich stylen will, und gibt dann passende Klassennamen. Also zum Beispiel, beliebtes Beispiel von einer Card mit einem Header, da gibst du dem Div-Element außen eine Card als Klasse, dem Header dann ein Card minus minus Header oder sowas, und separat dann im CSS irgendwo weiter unten oder in einem anderen File gibst du dem dann die Stylings. Ne? Und was weiß ich, der Card-Header hat dann eine Font-Size von 2M, Font-Style-Bold, so Sachen. Und bei Utility-First ist es halt ein bisschen so umgedreht. Also es ist, man hat ganz viele so Utility-Klassen, die einfach nur beschreiben, wie das Ganze dann aussehen soll. Das heißt, in dem Beispiel wäre dann einfach eine Card, das Div. Vielleicht machen wir noch eine Klasse für Rounded zum Beispiel drauf, die dann dafür sorgt, dass abgerundete Kanten sind. Und ein Heading würde dann einfach noch ein H1 sein oder ein Div, was auch immer, und hat dann einfach Font Size LG und Font Bold. Ja, also das ganze Styling lebt im Markup und ist sozusagen nur da drin. Ja, das hat Vor- und Nachteile, wobei meiner Meinung nach halt die Vorteile sehr überwiegen. Ist aber am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil man hat schnell so einen Wust an sehr, sehr langen Klassennamen für die HTML-Elemente, wo man sich mehr erstmal reinfinden muss.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du gerade noch den Begriff, was du am Anfang hast, BEM, für unsere Zuhörer nochmal kurz definieren. Was bedeutet BEM?
Das ist so eine Architektur, soweit ich weiß, Block Element Module, irgendwie sowas. Oder Modifier, Block Element Modifier, genau. Wo man sich halt überlegt, das ist so ein bisschen wie bei, wenn man jetzt zum Beispiel auch View Components macht, dass man sich überlegt, okay, ich habe einfach ein Block Element, ja, die Karte oder was auch immer. Damit beschreibe ich semantisch, wie die Klasse heißen soll. Und dann gucke ich mir auch die Beziehungen zu den Kinderelementen an und sowas. Also, dass dann halt zum Beispiel eine Klasse gibt für Block, für Card Header oder für Card Subheader oder für Card Prost and Text, sowas. Ist halt ein bisschen besser allein von der CSS-Architektur, weil ansonsten, wenn man immer implizit mit Selektoren arbeitet, wie zum Beispiel Div, was direkt ein Kind als H1 hat, oder ein Div, was direkt ein Kind als H2 hat, dann kommt man immer, also wird ein bisschen schwierig, dann das zu maintain, weil CSS ist da in der Hinsicht ja ein bisschen schwierig mit der Specificity. Das ist so einfach eine von den paar Architekturen, die es gibt.
Ja. Okay, Block Element Modifier.
Und verstanden. Was sind die Vorteile? Also verkauf mal.
Was du ja gerade genannt hattest, als ich mal so ein bisschen drauf geschaut habe auf Tailwind CSS, so das Erste, was mir wirklich ins Auge springt, ist, dass das ganze HTML-Markup halt echt, also da, man schreibt viel und man ist ein bisschen überladen von dem, was da alles steht. So, das war zumindest mein erster Gedanke. Ich hatte so, oh, okay, das ist aber schon ein bisschen was zu schreiben. Klar, wenn ich das CSS zum Großteil irgendwie in HTML-Markup schreibe, dann wird es natürlich um einiges mehr.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt also die größte Umstellung, die da fast jeder so hat. Also auch viele Leute, die das zum ersten Mal sehen, denken sich, okay, was ist denn hier los? So, das kann man doch überhaupt nicht maintainen, ne? Weil das halt so viele Sachen sind. Der große Vorteil dabei aber ist, wenn man eh schon zum Beispiel in Components denkt, na, sagen wir mal Vue, React, Svelte, wie auch immer, dann hat man all das Styling lebt in demselben Markup wie die Vue-Component, die man eh schon als separate File hat, da drin. Was auch nämlich ganz cool ist, man kann dann auch ganz einfach Sachen copy-pasten. Ja? Das geht halt bei Sachen, wenn du jetzt irgendwie dein Styling in einer App.css definiert hast, das geht halt nicht so einfach. Ja? Und man sieht halt auch direkt, okay, nach ein bisschen Einarbeitungszeit sieht man direkt, was was da vonstatten geht. Ja, wenn ich es da einfach reingucke, sehe ich, okay, das hat ein Rounded, das hat ein Padding von 4, das hat ein Margin Top von 8. Da sieht man das sehr schnell. Und man muss sich, und das ist ein großer Punkt, man muss sich keine Gedanken machen, wie benenne ich die Sachen halt überhaupt. Ja, weil das ist halt, also aus meiner Erfahrung auch immer sehr schwieriger Task, ne? So wie mit Variablen auch mit den CSS-Klassen da auf was Gutes zu kommen. Sorgt auch immer oft für Diskussionen irgendwie in Code-Reviews, ja, wieso hast du das jetzt so und so genannt und wieso und so und so. Aber wenn ich jetzt einfach nur beschreibe, was da ist, gibt es da die Diskussion eigentlich nicht mehr. Ja.
Ich wollte nochmal bevor wir noch tiefer reingehen, nochmal einen Schritt nach oben, ja. Nochmal kurz rauswandern. Ist das an irgendwas anderes gebunden, Tableau CSS? Also ist das speziell jetzt für Vue-Projekte, weil du es genannt hast, oder andere Projekte, oder kann man das auf jeglicher... Was ist so die Basis dahinter? Also was bindet man ein? Was sind so die technischen Voraussetzungen, um das einsetzen zu können?
Ja, gehen wir mal die Installation einfach durch. An sich ist es einfach ein Post-CSS-Plugin bzw. Post-CSS-Preprocessor. Das heißt, es basiert auf Post-CSS, was halt ein JavaScript-Framework ist. Und was das halt macht, ist, es gibt halt einfach einen extra Build-Step, der dann sozusagen aus deiner Tailwind-Konfiguration oder aus deinem Theme, aber können wir dann noch später drauf eingehen, generiert es sozusagen einfach eine Output-File und die kannst du dann einfach ganz einfach nutzen. Es gibt halt auch für die verschiedenen Frameworks, sage ich mal, schon Plugins, also zum Beispiel für Nuxt gibt es einfach so ein Module, das Nuxt Tailwind CSS, das installiert man und da muss man halt, glaube ich, nur eine Zeile in der Nuxt-Config hinzufügen, dann hat man das schon. Ja, also auch für Vue und auch für React gibt es solche Lösungen, aber generell ist es für alles geeignet, weil man halt einfach nur am Anfang etwas bilden muss und dann hast du halt die CSS-Datei, die ist ja dann, sofern du die ja einbindest, immer verfügbar und ja, also eigentlich für alles geeignet.
Und diese CSS-Datei, die dann da ist, die gibt mir diese ganzen Standardsachen schon vor. Das heißt, da gibt es einfach eine Galerie oder wie man es nennt, eine Bibliothek an CSS-Klassen sozusagen, die ich dann nutzen kann und beliebige Interfaces damit bauen kann.
Ja, genau. Also das ist dann einfach so eine schon eine riesige Datei ne, an Utility-Klassen, die halt ja da verfügbar ist. Das muss man dann noch gucken, dass man das wieder ein bisschen kleiner bekommt. Das ist aber seit neueren Tailwind CSS, ich glaube seit 1.5, ist da schon automatisch auch sowas, das heißt Purge CSS dabei. Und es sorgt auch dafür, dass sozusagen nur Klassen in die Production CSS reinkommen, die halt auch verwendet werden im Markup.
Okay. Ja. Da ist gar kein Style mit verbunden in dem Sinne, oder? Hat das einen Style, den man erkennt, wenn du eine Seite siehst und sagst, ach guck mal, die ist bestimmt mit Tailwind gebaut oder nicht?
Indirekt. Also das ist schon im Kontrast zu Bootstrap und sagen wir mal auch Material Design Sachen oder so, sowas wie Vueify oder so zum Beispiel. Da hat man ja wirklich so Komponenten, die auch eine Semantik dahinter haben. Da hast du halt einfach, was weiß ich, eine Karte, da hast du auch einfach mal ein Dropdown-Element oder einen Form-Input. Das ist bei Tailwind CSS jetzt nicht unbedingt der Fall. Also man hat halt Defaults, ne? Und man weiß halt schnell, okay, wie sieht eine Karte aus? Okay, ich will abgerundete Ecken, ich mache noch ein Box-Shadow drauf und ich mache ein Padding rein. Dann hat man das. Aber generell ist man da ein bisschen mehr Low-Level unterwegs. Ja, es gibt auch Libraries sozusagen, die basierend auf Tailwind sind, ja? Die man dann auch wiederum benutzen kann. Ja, wo man einfach sozusagen einfach das HTML sich einfach rauskopieren kann oder wie auch immer und dann hat man sozusagen so ein kleines Component für irgendwas.
Okay. Okay, dann warum Tailwind CSS und warum nicht alles in Style-Attribut?
Das ist eine gute Frage. Einerseits ist Tailwind CSS nicht nur sozusagen ein Ersatz für Inline-Styles in dem Sinne, dass man sozusagen, man könnte es ja auch alles in Style reinschreiben, es gibt ja auch ein Constraint. Ja? Also man hat halt ein vordefinierte Werte. Zum Beispiel, man kann jetzt nicht einfach sagen, es gibt keine Klasse für Margin Top 1,786, ne? Sondern es ist Margin Top 2 oder 1. Da muss ich halt schon entscheiden. Das ist halt bei Inline-Styles nicht der Fall. Da ist halt jeder Style, den du da definierst, jede Value ist ja wiederum eine Magic Number sozusagen. Und ja, Tailwind CSS ist so ein bisschen so auch eine API für Design Systems. Also wenn man sich darauf einigt, irgendwie, okay, unsere Konfiguration von Tailwind ist so und so, ja, dann können wir auch nur auf diese Sachen zurückgreifen. Und ein anderes Ding ist noch, was gar nicht geht in Inline-Styles, sind Media Queries. Also Breakpoints zu setzen, das heißt, Responsive Design ist halt da nicht möglich. Und das gibt's wiederum bei Tailwind. Also da gibt's halt Utility Prefixes, das heißt, man kann sagen, nehmen wir mal an, wir haben einfach so ein Marketing-Ding. Auf Desktop wollen wir sagen, dass es halt Text 5XL ist, ja, ganz groß, aber auf Mobile wollen wir sagen, okay, es ist vielleicht nur Text Large, weil ja, 5XL passt halt auf Mobile nicht gut drauf. Das heißt, was man da macht, ist einfach, man geht von Mobile First sozusagen, das ist das Base, und geht dann nach oben. Das heißt, in dem Fall würde ich dann einfach eine Klasse von Text minus LG machen und dann sagen wir mal ab einem LG Breakpoint, ne, das ist glaube ich so 1260 mal 768, würde ich sagen, LG Doppelpunkt Text 5XL. Und dann je nachdem würde dann sozusagen es auch responsive sein.
LG Doppelpunkt, das ist dann der Klassenname?
Ja, genau. Das ist
kann ich jegliches prefixen einfach? Also ich, sowas wie LG, also ich habe da, so bestimmte Break, die sind vordefiniert in Tailwind, also keine Ahnung, LG, M, S und so. Und
SM, kann
ich
einfach, MD.
Okay, und das kann ich jegliche Klasse, die ich von Tailwind bekomme, kann ich prefixen mit damit?
Ja, das geht. Also theoretisch ja, es ist bei manchen macht es halt nicht Sinn, deswegen ist es sozusagen bei jeder Utility, die es so halt gibt, sind halt responsive, manche halt nicht, aber man kann das alles konfigurieren. Das heißt, auch so für Padding und sowas kannst du dann auch sagen, okay, auf dem Handy will ich halt nur Padding von 2 haben, aber MD will ich dann Doppelpunkt Padding minus 4 haben und so weiter und so fort. Das geht auf jeden Fall.
Nur gerade kurz Begriffklärung, du hast ein paar Mal schon Utility benutzt, also wenn ich in Tailwind spricht man von einer Utility, ist einfach eine Klasse, also ein Style, den mir Tailwind mitgibt, dann ist das eine Utility. Okay.
Ja, beziehungsweise ich würde sagen, eine Utility ist einfach sozusagen eine Klasse plus die Modifier. In dem Fall, also Padding ist an sich eine Utility oder Padding Top. Okay. Dann kann ich halt sagen, PT minus 4. Also das ist sozusagen eine Utility, würde ich sagen. Ja.
Und bevor Fabi weitermachen darf mit irgendwelchen Detailfragen, also ist vielleicht dann auch schon eine, aber ich denke, in meinem Kopf ist noch ein bisschen, weil du hast jetzt auch zweimal was zu konfigurieren gesagt. Also du hast praktisch eine Konfiguration oder kannst eine haben. Oder beziehungsweise, genau, gibt es irgendeine Art von Standardkonfiguration und dann kannst du das aber definieren. Das heißt, da könntest du es dann an ein gewisses Designsystem anpassen oder was kann ich alles in der Konfiguration definieren außenrum?
Also es gibt halt eine tailwind.config.js, die ist nicht vorausgesetzt. Falls es die nicht gibt, wird halt sozusagen diese Default-Config genommen. Da sind halt schon ganz viele Sachen drin, die halt nützlich sind. Also die ganzen Spacings, dass man halt Padding, was weiß ich, von 2 bis 72 gehen kann. Wobei 4 ist immer ungefähr ist genau ein REM. Das heißt, Padding von 1 ist dann 0,2 REM und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen das Mapping. Es gibt dann ganz viele Farben schon. Also man hat eine super Farbpalette als Auswahl von Blue, Red, Indigo, Yellow. Und was auch cool ist, die sind halt auch in den ganzen verschiedenen Shades auch schon da. Das heißt von 100 bis 900, wobei 100 das hellste ist und 900 das dunkelste. Das ist schon alles in der Default-Config mit drin sozusagen. Und wenn man dann was anpassen will, dann kann man entweder diese Default-Config oder auch eine andere Config kann man extenden. Das heißt, man kann zum Beispiel Sachen hinzufügen. Beliebtes Beispiel bei jetzt Projekten, die wir haben, ist, man hat halt irgendeine Brand-Color, die irgendwie Primary ist oder Secondary oder sowas. Die fügt man dann halt als Farbe hinzu. Und dann kann man einfach, Text minus Primary 500 oder sowas machen und dann hat man das zur Verfügung. Ja.
Ich muss gerade ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil ich gerade bei dem Begriff, Tailwind hat ganz tolle Farben. Das wäre sowas, jetzt direkt am Anfang erzählen können, dann wären wir direkt gehuckt gewesen. Ja. Tailwind hat also tolle Farben, von gelb, also alles gelb, blau, rot, hat alles mit dabei.
Aber das ist ja dann tatsächlich auch wieder ein Punkt, wo man eventuell Tailwind erkennen könnte, ne?
Genau, also wenn es so eine Seite ist. Genau. Ja. Die Farben sieht man wieder.
Fabi, es wird nicht 255.00 sein, das Rot. Was
ja, ist ein schönes Gelb, so wenn man auf eine Seite geht. Ja, vielleicht, wer weiß. Wir können ja mal einen Test machen, so ein bisschen. Wir zeigen dir später ein paar Seiten und du musst sagen, ist das Tailwind oder ist es kein Tailwind? So, können wir so ein Spiel draus machen.
Ja.
Sind die Shades oder wenn du einen Primary Color definierst, werden die dann automatisch generiert oder musst du die dann selber generieren?
Nee, das geht leider nicht. Also der Macher von Tailwind CSS, das ist Adam Weathern und sein Designkollege Steve Shoger. Die haben sozusagen, also er machte ja das Technische, aber der hat dann zum Beispiel, der Steve Shoger hat jede von den Farben aus dieser Farbpalette, glaube ich, ist halt von Hand gepickt. Und weil Farbe an sich immer noch ein kompliziertes Topic ist, sage ich mal, und das automatische Generieren von passenden Shades nicht immer top aussieht, ne, dann gibt es da jetzt keine automatisierte Lösung. Aber es gibt halt, glaube ich, so Webseiten, wo du einfach für Tailwind dir Farben generieren lassen kannst und da hast du schon mal was. Okay. Aber ja.
Ich bin auf jeden Fall jetzt schon ein großer Fan von diesem Purging. Wenn ich da 150.000 Farben und dann alle noch Modifier mit den Media Queries. Das haben sie schon sinnvoll gemacht, dass man das dann wegwerfen kann, wenn man es nicht braucht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das total praktisch ist, wenn ich in einem Komponentensystem arbeite. Ja. Weil ich dann zum Beispiel einen Button ja als Komponente habe und nicht jedes Mal neu skripten muss.
Ja.
Das heißt, das ist so der Zuschnitt wahrscheinlich, oder?
Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Match. Also man hat halt, wenn man schon so in Components denkt, halt den Vorteil, dass halt die Logik eventuell und das Markup an sich eh schon ja abgekapselt ist. Und meiner Meinung nach ergibt es dann halt auch voll viel Sinn, dass halt auch direkt das Style direkt in dem Component lebt. Mhm. Also es ist immer so ein bisschen, was ich früher halt immer schade fand, wenn man halt irgendwie da sein Markup hat, das Styling ist in einem anderen File und dann weiß man gar nicht, wie das gerade zusammengehört und da immer das hin und her switchen, das kostet halt schon viel Zeit, mehr als man denkt und dass man alles sozusagen auf einen Blick hat, ist halt sehr cool. Also, aber was es auch noch gibt, wenn man sag ich mal nur auf HTML-Basis unterwegs ist, kann man sich trotzdem Component-Klassen selber extrahieren. Ja, da gibt es halt so eine Direktive von Tailwind CSS, die heißt Add Apply. Und was man da macht, ist zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich will einfach eine Klasse haben namens Button, ja, und da mache ich in die Button-Klasse einfach, also im CSS.button, ja, Klammern, bla bla bla, Add Apply und dann sage ich, ah, okay, ein Button ist Padding PX3, weil horizontales Padding von 3, PY1 für ein vertikales Padding, rounded minus SM für kleine abgerundete Ecken, dann zum Beispiel vielleicht noch Hover-Sachen oder was weiß ich, Fokus-Sachen kann man auch machen und dann hat man sozusagen diese Klasse, die kannst du dann auch wiederverwenden. Mhm. Ja, das kannst du dann einfach in der globalen Tailwind CSS-File machen. Die hat halt so ein paar Direktiven, das ist Tailwind Base, Tailwind Utilities und Tailwind Components oder andersrum. Auf jeden Fall an zweiter Stelle macht man die dann rein und dann kann man sich auch darüber sozusagen Komponenten definieren. Also würde ich aber erst machen, wie gesagt, wenn man jetzt nicht in einer Vue- oder React-Landschaft da unterwegs ist, sondern eher auf einer simpleren Basis. Weil ansonsten in den Components selber ist meiner Meinung nach dann trotzdem besser, weil man, wie gesagt, jetzt muss man trotzdem ja wieder rüber gucken in die Tailwind CSS-File, wie habe ich überhaupt den Button definiert.
Also ich habe ja relativ lange CSS gelernt und irgendwie die ganzen,
nicht gut drin geworden.
Ganzen Properties, also es hat nicht funktioniert. So,
und
so
jetzt ist es da besser.
Und jetzt muss ich ja ganz, ganz viele Utility-Klassen lernen oder sind das gar nicht so viele? Gibt es da ein System, ist das easy peasy?
Ich habe auch mal versucht, CSS zu lernen. Also ich wollte auch versucht sagen, weil es ist, also man versteht schnell das Konzept dahinter. Aber je länger man an einem Projekt arbeitet, finde ich, desto schlimmer wird es, weil man halt irgendwie so Interdependenzen hat. Man ändert da irgendwie was, auf einmal ist die ganze Page kaputt, ne? Und das ist bei Tailwind CSS nicht der Fall, weil man kann halt Sachen leicht ändern. Ja? Aber zu der Lernkurve an sich, es ist auf jeden Fall ein bisschen Lernkurve, zu wissen, okay, wie heißt jetzt die Klasse? Ja, wie heißt die Property oder was auch immer. Meiner Meinung nach sieht man da relativ schnell auch, dass da ein System dahinter ist. Ja, also es hält sich immer so ein bisschen an den CSS-Properties an sich. Nicht bei allen Sachen, zum Beispiel jetzt ein Beispiel, was jetzt vielleicht ein bisschen für einen Anfänger verwirrend sein könnte, ist halt, dass es zum Beispiel für den Abstand, den Zeilenabstand und für den Buchstabenabstand, das ist dann zum Beispiel Leading, also Leading. Ne? Leading ist dann die Utility und dann Leading Loose oder Leading Snug, Leading Tight, das sind halt so Adjektive, okay, das kann man nicht direkt wissen. Mhm. Oder genauso bei Tracking, ist es dann Tracking Wide oder wie auch immer. Da ist halt die Dokumentation dein bester Helfer, weil alles, was man da braucht, findet man da relativ schnell und ist auch sehr gut organisiert, meiner Meinung nach. Aber ja, man muss ein bisschen anfangen, ein bisschen reinkommen. Was auf jeden Fall hilft, ist, es gibt, wenn man zum Beispiel mit VS Code unterwegs ist, gibt es ein IntelliSense-Plugin, das sozusagen Auto-Completion die anbietet. Also mhm. was auch basierend auf deiner Konfiguration ist.
Da kannst du dann auch die Farben in so einer kleinen Vorschau sehen.
Oh Gott, genau. Sei Dank.
Weiß.
Ja. In der Vorschau. Mich interessiert noch, es gibt ja jetzt so Utility-Klassen wie große Schrift, kleine Schrift, die sich 1:1 übersetzen lassen in eine CSS-Property. Ja. Hast du ein Beispiel für irgendeine coole Klasse, wo du sagst, so da voll cool, da hat er intelligent irgendwie 3-4 Properties zusammengefasst, da wäre ich nie drauf gekommen?
Ja. Auf jeden Fall. Das gibt es erst seit kürzerem, was früher ein bisschen immer mit Tailwind halt blöd war, wo man entweder sich ein bisschen Hacks ausdenken musste, zum Beispiel das Spacing zwischen Sachen. Ne, nehmen wir mal an, wir haben eine Liste von Elementen und wir wollen dafür sorgen, dass halt auf horizontaler Ebene da, was weiß ich, ein Padding von 2 oder Margin von 2 in dem Fall ist. Da muss man entweder, wenn man in View ist und dann durch die Liste iteriert ist, musste man sowas machen, okay, ich mache jetzt Item, i in Items und dann gucke ich, ob i 0 ist und wenn i 0 ist, dann mache ich halt nicht ML 2 drauf. Ja, also man musste da ein bisschen selber rumrechnen, okay, mach das bitte auf alle, bitte aber nicht auf das erste Element. Und da gibt es jetzt halt eine Utility, die heißt einfach Space. Ja, das ist Space X oder Space Y. Und die macht man sozusagen einfach auf den Parent-Container, also in dem Fall bei einer Liste auf das UL zum Beispiel. Und der sorgt dann einfach dafür, dass halt Space zwischen den Elementen da ist. Ja, Space X2 würde heißen, dass es gibt einen horizontalen Space von 2, in dem Fall 0,5 REM. Genau. Und das ist auch ganz clever gelöst, weil man kann das Ganze auch noch reverse machen. Also man kann es gibt halt so Modifier zum Beispiel wie Space X Reverse, dann kannst du sagen, okay, wenn gerade meine Flex Direction gerade nicht von links nach rechts ist, sondern von rechts nach links, dann kann ich sozusagen das noch draufhauen, damit er auch das respektiert, weil ansonsten hätte man sozusagen an der falschen Stelle sozusagen das erste Margin drin. Aber das hat er ganz cool gelöst mit CSS-Variablen und einem doppelten Not-Pseudo-Selektor und ja.
Okay. Ich komme aber nicht drum rum, trotzdem irgendwie CSS verstanden zu haben, weil zum Beispiel diese Klasse Flex gibt es ja einfach so. Und da drin dann die Modifier, die auch einfach nur irgendwie was zentrieren oder so. Das heißt also, wenn ich jetzt die Vorstellung in meinem Kopf habe, ich brauche Text oder irgendwas zentriert in meinem Container, dann kann ich nicht einfach sagen, hier zentriere mir das, sondern ich muss schon ein bisschen im CSS drin sein, um das anwenden zu können, oder?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also zum Beispiel, um was zu zentrieren, kann man ja machen Flex und dann Justify Center. Ja, das wären dann die beiden Klassen. Ja, man macht halt einen Flex, damit das halt ein Flex-Element ist, anstatt ein Block-Element. Und dann noch zusätzlich halt diesen Flex-Alignment-Klasse, Justify Center oder End oder wie auch immer. Ja.
Aber das übersetzt sich auch 1:1 in diese, also da passiert nicht noch irgendeine.
Nee, also es ist ziemlich Low-Level für die Sachen. Es gibt jetzt nicht einfach so eine Klasse, die jetzt sagt, einfach wo du sagst Center und das ist jetzt immer Center, sondern du musst halt wissen, okay, es ist ein Flex, es kann ja auch ein Grid sein, ne, da überschneiden sich ja auch die Attribute, das heißt, man kann auch Grid Justify Center machen, wenn man gerade mit einem Grid arbeiten will. Ja.
Sind das zwei verschiedene Utilities dann? Also ich schreibe Grid und Justify Center sind zwei CSS-Klassen, die ich an so einen Element schreibe. Okay. Eine ergänzende Frage dazu noch, du hattest ja vorhin gemeint, diese Helper-Utilities, die mehr machen als ein 1:1 Mapping auf irgendwie CSS-Attribute, die gibt es erst seit kurzem, so meinst du? Also hast du da so ein, keine Ahnung, wie viel von diesen Extended Utilities gibt es da so ungefähr aktuell? So ist das was, seit wann hat es ungefähr angefangen und wie viel gibt es da so, wie ist da so die Bewegung?
Also wir sind jetzt bei Tailwind 1.6, glaube ich, seit gestern.
Mhm.
Ja, und zum Beispiel diese Space Utilities waren jetzt bei 1.4 und das ist so ungefähr vor einem Monat passiert.
Okay.
Und ansonsten, das meiste ist schon so Mapping und es versucht ja auch immer ein bisschen Low-Level zu bleiben und da gibt sich der Autor auch immer, lässt er sich immer auch ein bisschen Zeit, die richtige API zu finden, bevor er da voreilig irgendwas zu früh abstrahiert, wo es Probleme geben könnte.
Dann um es einzuordnen, wie lange gibt es Tailwind CSS schon?
Ich glaube schon so 2,5 Jahre, 3 Jahre. Also wir haben mit unseren ersten Projekten vor 2 Jahren angefangen, da war es noch in Pre-Version 1, also so 0.8. Ja, aber so 2 bis 3 Jahre würde ich sagen. Also ist noch relativ jung. Ja.
Ich hätte jetzt noch eine Frage zu grundsätzlich, ich frage mich, wann schreibe ich denn jetzt eigene CSS-Klassen? Du hattest ja vorhin das Beispiel genommen, wenn ich irgendetwas Wiederverwendbares haben möchte. Also, oder andersrum, wie schreibt ihr es denn bisher? Gibt es eine globale, keine Ahnung, irgendeine Main-CSS oder wo man die Klassen definiert, die man dann ja wahrscheinlich, also genau, erste Frage ist, macht ihr es in einem allgemeinen CSS-File? Zweite Frage ist, habe ich das richtig verstanden, dass die Klassen dann auch geschrieben werden mit diesen, also ich definiere eine Klasse und habe da die Möglichkeit, wieder Utilities zu nennen, also kann einfach die Tailwind-Utilities einfach nehmen und kann daraus eine CSS-Klasse abstrahieren?
Ja, richtig. Das haben wir am Anfang mehr gemacht, also bei bestimmten Projekten, wo Tailwind zum Beispiel noch gar nicht so weit war. Also zum Beispiel, es gab halt nicht bei Version 1 erst oder ein bisschen später gab es erst den Grid-Support, mhm, ja, oder Animations oder beziehungsweise Transitions. Ja. Da musste man halt entweder ein Plugin nehmen oder man hat sich halt selber sozusagen ein bisschen was definiert. Inzwischen machen wir das fast gar nicht, weil halt die meisten Tailwind-Utilities dafür ausreichen und man sozusagen damit eigentlich schon sehr, sehr weit kommt. Also unser Workflow ist da meistens, wir haben eine nackte Tailwind.css eigentlich, ohne irgendwie viel drumherum, weil es halt nicht mehr braucht und der ganze Markup vom Styling lebt halt in den Components dann. Ja, also.
Aber das, da hast du eigentlich jetzt gerade schon den nächsten Punkt, was meine nächste Frage gewesen wäre, angesprochen, so in puncto Animations und Transitions und sowas. Also wie, das, dafür habe ich jetzt verstanden, gibt es auch Utilities von, ja, Tailwind und, ja, ich definiere die komplett in, also Bring mich mal durch die Utility.
Das ist eigentlich
da sind
auch
viele Fragezeichen in meinem Kopf.
Das ist auch ein gutes Beispiel vielleicht für die ein bisschen advancederen Sachen, wo sich der Adam Redden was Gutes ausgedacht hat. Zum Beispiel für die Transition-Klassen ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Es gibt ja zum Beispiel eine View, diese Transition-Komponente, ja, wo man die man auf irgendwas machen kann, das abhängig vom State, ne, zum Beispiel von einem V-If oder sowas, erst eingeblendet wird. Ja, was weiß ich, ein Modal oder sowas. Ne, kann man eine Transition drumherum packen, das gibt man eben normalerweise einen Namen. Und basierend auf den Namen kann man eigentlich dann CSS-Klassen schreiben, die sozusagen diese Transition definieren. Was man aber auch machen kann, ist, das hat noch andere Props einfach, die, wo man sagen kann, okay, bei Enter minus Class, diese Klassen sozusagen sollen beim Enter da sein und diese sollen beim Leave da sein. Also gehen wir mal davon aus von einem Modal. Das hat dann, wenn es reinkommt, am Anfang eine Opacity von 0. Ja, gibt es eine Utility, Opacity 0. Wenn es am Ende da ist, hat es eine Opacity von 100. Das sind sozusagen die States, die man hat. Und dann gibt es noch entweder Enter oder Leave Active Klassen, wo man sagen kann, okay, wie soll das jetzt transitioned werden an sich, weil die sind dann gerade in dem Moment, wo sozusagen diese Animation stattfindet, sind die da gerade auf dem Element dann drauf. In dem Fall würde man dann, um so einen kleinen Fade einfach hinbekommen, würde man einfach eine Transition machen. Ja, dann Transition minus All oder Transition minus Opacity, damit man sagt, okay, es ist die Property, die Transition wird. Ja, und dann würde man noch Transition Duration minus 150 Millisekunden machen. Das wären dann die aktive Klasse. Ja. Und dann, sobald dann halt diese Animation dann passiert, werden diese Klassen dann halt angewendet und man hat halt die Transition. Ja. Also ist auch wieder sehr deklarativ das Ganze. Ja. Also man deklariert einfach, okay, was ist mein Anfangsstate, was ist mein Endstate und wie komme ich von Anfangs zu Endstate.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Keyframe-Animation oder sowas machen will, das ist dann CSS oder?
Vorgestern war das noch?
Ich sehe schon, es ändert sich alles.
Tailwind 1.6, baby.
Ja. Ja, es geht zurzeit richtig schnell. Also 1.5 war vor zwei Wochen, 1.6 ist jetzt gestern rausgekommen. Und da gibt es jetzt auch Animationen.
Machen die Jungs auch noch was anderes oder machen die nur Tailwind?
Das ist das Coole. Also es ist auch, kurz off-topic, ja, die finanzieren sich sozusagen aus einer Library, nämlich namens Tailwind UI, die sozusagen schon von diesen vorhin genannten Steve Shoger designte Components sozusagen hat, verkaufen die. Ja, das heißt, man kann dann
mit noch schöneren Farben?
Mit also genauso Tailwind, schönen Farben.
Tailwind UI bringt dann, also da wieder zum Anfangsbeispiel, dann eher in Richtung Bootstrap oder so, da bringt
genau,
es wirklich fertige
Komponenten. Genau. Was halt der Vorteil zu Bootstrap ist, also wir benutzen auch in der Agentur Tailwind UI, ist halt, man hat halt nur das HTML. Das kann man halt schnell kopieren, pastet irgendwo rein, denkt sich, okay, ich will was schnell anpassen, da weißt du ja, was macht ungefähr, kannst das auch schnell anpassen und hast dann sozusagen das Design. Und eigentlich nur von diesem Tailwind UI, was zurzeit noch in Early Access ist, soweit ich weiß,
ja,
haben die 2-3 Millionen schon sozusagen an Umsatz generiert und finanzieren darüber sozusagen das ganze Open Source. Also die sind auch am expandieren. Wie gesagt, der Typ, der das IntelliSense Code, VS Code Plugin gemacht hat, wurde von Tailwind sozusagen jetzt eingestellt, um da fulltime dran zu arbeiten. Und auch noch irgendwie 1-2 andere kommen jetzt auch noch dazu. Und ja, aber es ist echt interessant. Also Open Source, das sich sozusagen selbst finanziert, weil sie halt die Library darüber schreiben.
Tailwind UI war vor Tailwind CSS?
Nee, das war erst vor kurzem. Also das Tailwind CSS gibt es länger. Dann hatten die ein Buch, das hieß Refactoring UI. Da ging es sozusagen um das Design für Programmierer, so einfaches Design, wie man da gut werden kann. Und dann gab es halt diese Tailwind UI-Sache als Produkt.
Also das heißt, sie haben wirklich angefangen mit Open Source und dann ein Produkt draufgesetzt, was sie verkaufen.
Genau.
Okay. Genau, aber wir waren ja jetzt gerade, hast du gemeint, bis vor einer Woche, weil ich habe ich ja die tolle Frage mit den Keyframes gestellt, Das kann ja Tailwind CSS auch. Ich glaube, ich finde nichts, was Tailwind CSS nicht kann.
Ja, also es gibt jetzt halt einfach Animationen, die man halt auch hinzufügen kann. Da sind halt ein paar in der Default-Config drin, zum Beispiel was wie Wiggle. Ja, das ist, denke ich mal, eine ganz gute Animation, die man draufhauen kann, wenn da irgendwie in der User beim Form-Input was falsch gemacht hat, dann kann man das so ein bisschen hin und her wiggeln. Die kann man natürlich wieder anpassen in der Tailwind-Config. Man definiert sozusagen unter dem Animation-Key von der Tailwind-Config, sagt man, okay, das ist sozusagen die Animation, zum Beispiel nimm die Keyframes, sage ich mal, von Wiggle, das ist 0,5 Sekunden, Repeat oder No-Repeat, ne? Was man halt auch mit der CSS-Animation-Property da macht. Und dann gibt es noch einen Key, der heißt einfach Keyframes. Und dann sagt man halt zum Beispiel in dem Fall von Wiggle, was weiß ich, 0 und 50% ist halt Transform, Translate, X minus 2 oder sowas. Und bei 100 ist es wieder rechts, also X plus 2. Und dann kann man darüber auch Animationen definieren, indem man dann einfach diese Klassen dann draufschmeißt.
Sind da die Browser-Prefixe alle mit drin? Oder kann man sich das dann aussuchen, ob man die auspacken möchte oder nicht?
Ich glaube, default-mäßig nicht, aber da es ja auf Post-CSS basiert, gibt es halt eh schon ein Post-CSS-Plugin, was Auto-Prefix heißt, soweit ich weiß. Und das kann man dann einfach vor Tailwind oder nach, also ich weiß gerade nicht die Reihenfolge, aber das kann man einfach dort draufhauen, auch konfigurieren und ja.
Verwendet ihr das nicht mehr? Also ist das veraltet?
Meistens, wenn wir halt was haben, machen wir das mit Vue oder Nuxt. Und da ist halt diese Konfiguration sozusagen auf dem Lone Level, was für Plugins da reingeladen werden.
Ist schon dabei.
Und wir hatten jetzt in letzter Zeit nicht die Requirements, irgendwie Internet Explorer 11 zu unterstützen. Deswegen haben wir uns jetzt nicht so viele Gedanken gemacht.
Oder über die Browser-Version passiert das automatisch für den Fall, dass man es braucht.
Ja.
Cool.
Aber ihr habt doch als eins der Projekte irgendwas für die Deutsche Post gemacht, oder? Da muss man doch bestimmt jeden Browser bis ins...
Das stimmt.
Aber da war Tailwind nicht am Start.
Da war auch Tailwind mit am Start dann später. Das hat ein Kollege von mir gemacht, Alex, der auch Alex heißt. Da war Vue und Tailwind am Start. Aber was auch ganz cool war jetzt, um nochmal auf das Tailwind UI zurückzukommen, als Beispielprojekt. Wir haben halt auch beim Hackathon mitgemacht, Wir versus Virus. Und haben da in Flutter, also zwei Kollegen von mir und ich, der Adrian, der Idris und ich, haben in Flutter eine App gemacht am Wochenende, sozusagen damals für Contact Tracing, was aber so basierte auf der Annahme, okay, man macht das jetzt privat und lokal trägt man sich das halt einfach selber ein, ja, so als Tracker. Und die Marketing-Page haben wir halt dann direkt sozusagen in derselben Nacht oder in einer Nacht auch noch mit hinzugefügt. Die war dann basierend auf Tailwind UI und das ist, glaube ich, die findet man zurzeit auf logbook.social. Für so Sachen, da ist halt, da sind halt Marketing-Sachen schon dabei, so ganze Header, Heroes und was weiß ich und diese Feature, drei Columns mit den Features.
Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich bin gerade mal kurz drauf für eine Nacht.
Das ist für unsere Webseite.
Eigentlich können wir mit Jan noch eine Folge aufnehmen, machen. Wir haben ja auch schon eine Folge über Nuxt gemacht und dass wir unsere Homepage mal neu machen wollen und so. Ja, kannst du mal vorbeikommen.
Auf jeden Fall gerne.
Das war voll gut. So, ich hätte gerne so eine Webseite für meine Firma. Wie lange dauert das? Ich habe gehört, das dauert nur eine Nacht.
Ja, genau. Das ist, ja.
Auf jeden Fall gut investiertes Geld, dieses Tailwind UI zu
holen. Das ist genau, hatten wir, glaube ich, nicht genannt. Ich habe es gerade parallel gelesen, das ist ein One-Off-Preis, den ich jetzt
zahle. Genau.
Also ich zahle hier irgendwie, was hier online steht, für UI $149 und wenn man Marketing noch dazu will, 250.
Ja.
Und das sind dann wohl zwei verschiedene Arten von Komponenten. So.
Ja, genau. Also das ist einmal so Marketing-Sachen bis hin und ein bisschen so Application-Sachen. Also
das ist dann pro App oder pro Firma oder pro Entwickler? Oder?
Das ist Lifetime Access mit den Updates. Als Firma zahlt man, glaube ich, ein bisschen mehr. Das waren dann, glaube ich, 600, die wir gezahlt haben bei Clickbar. Aber
sonst, also 149 wäre eine Single License. Ich weiß, ja, steht, genau. Hier, steht hier nicht. Ich weiß, deswegen weiß
es. Irgendwo unten steht da irgendwie auch Team Pricing.
Hier steht so. User Unlimited Projects auf jeden Fall. Also es.
Ja. Ja, das Einzige, was man nicht machen darf, was aber auch klar ist, darf es jetzt nicht daraus eine Component Library machen für Vue und die dann Open Source
ja,
machen.
Also Team, so. Ja, du hast recht, Team License $600.
Ja.
Team License are still just a single user.
Business-Idee streichen. Ja.
Mist. War es ja trotzdem jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Nö, finde ich auch nicht. Also ja. das ist fair.
Also gerade für Unlimited und, ja. und so weiter.
Also bei MVPs, die wir benutzen oder für MVPs oder interne Projekte, ist das halt echt super, super geil. Weil man hat halt so eine Application-Shell, was gut aussieht, innerhalb von ein, zwei Stunden sozusagen stehen und trotzdem kann man das immer noch an den einzelnen Sachen anpassen. Das ist auch der Vorteil, finde ich, im Gegensatz zu zum Beispiel Bootstrap oder Vuetify oder sowas. Da sieht man halt, nach einer Zeit hat man sich da auch ein bisschen satt gesehen, finde ich. Bei den ganzen Sachen, man weiß, okay, das ist Bootstrap und will da irgendwas anpassen. Jedenfalls war es bei mir so. Aber das Anpassen ist immer irgendwie so eine Qual, finde ich. Also, dass man da immer gucken muss, okay, welcher Selektor muss ich jetzt in welchem Zusammenhang irgendwie anpassen. Und da ist es halt sozusagen, man hat das HTML, wie gesagt, und passt da halt eine Klasse ein bisschen an oder nimmt die weg oder fügt eine hinzu. Das geht halt viel schneller.
Also erstens kann man deinen Partikelgenerator.
Was?
Interface dann überarbeiten und zweitens unsere ganzen Admin-Backends,
die hat der Benny gerade mit, was hat er Beautify genommen? Was hat er genommen?
Irgend sowas, ja. Element UI?
Ja. Ja, wenn du sagst, das mal dem Benny, dann ist er wieder 3 Wochen abgetaucht.
Aber dann sieht es vielleicht mal schön aus.
Grüße raus an dich, ne?
Für welche Projekte kannst du es nicht empfehlen? Also, wo würdest du abraten, das einzusetzen?
Also wo man, sage ich mal, was ganz Schnelles braucht, wo man schon die Logik auch mit dabei haben will und weiß, das hat man zum Beispiel bei einem Vuetify oder sowas dabei. Also wenn man da irgendwie was ganz Standardmäßiges, okay, ich will einen Data-Table haben, der halt auch schon sortierbar ist oder wo ich dann direkt was filtern kann. Weil das bringen halt jetzt die Tailwind-CSS-Sachen ja nicht mit und diese Component-Libraries halt schon. Also wenn man da irgendwie sozusagen mehr Requirements hat oder weniger Budget oder weniger Zeit oder was auch immer. Da gibt's halt natürlich die Libraries, die halt Components haben, die halt mehr einfach Logik drin haben und mehr Wissen. Ja, wobei es halt auch Libraries gibt, wie gesagt, die halt auch auf Tailwind basieren. Zum Beispiel Tailwind UI, ein paar Components dabei, die benötigen JavaScript. Ja. Und was weiß ich, für so ein Auto-Completion-Input-Select-Field, ne, wo du halt etwas auswählen kannst, aber auch was tippen kannst. Da kommst halt mit normalen Tailwind-CSS ja nicht weit und das musst du ja dann irgendwie selber implementieren. Da ist es, glaube ich, nicht so cool. Aber wenn man eh schon sozusagen weiß, das wollten wir eh, sage ich mal, selber machen, ja, oder die Anforderungen sind eh schon so spezifisch, dass wir das eh selber machen würden, da würde ich dann wieder auf sowas mit Tailwind zurückgreifen.
Ja, cool. Also ich muss sagen, hat mir eigentlich schon. Ich finde es cool auf jeden Fall. Ich habe schon gerade überlegt, so, ob ich jetzt Dennis frage, ob wir eine Single-License oder eine Team-License bestellen, um es auszuprobieren. Da bin ich jetzt schon gedanklich, also ich bin schon raus aus dem Fragenkontext.
Ich will jetzt auch nur noch die Farben sehen.
Ja, aber vielleicht, also vielleicht gibt es ja noch, das ist ja immer unsere sporadische Frage, wenn uns keine mehr einfallen, aber wir das Gefühl haben, wir haben schon alle gestellt, so irgendwas, was wir komplett vergessen haben, irgendwas, was dich noch komplett an Tailwind begeistert, was wir auf jeden Fall noch raus an die Community pushen sollten.
Ja, es gibt ein paar Projekte, sage ich mal, oder Webseiten, die Tailwind benutzen zum Beispiel. Eine ganz prominente ist da zum Beispiel der neue Spiegel, das Redesign, das basiert auf Tailwind CSS. Also wenn man sich da den Markup einfach mal anguckt, da sieht man ganz viele von den Utility-Klassen.
Span, Align, Middle, MR-6,
ja, genau.
Border, Black, Hover, Border, Shade, Light.
Ja.
Sieht ein bisschen danach aus, ne?
Ja. Ansonsten, was mir noch einfallen würde, noch ein bisschen drauf einzugehen, die Pseudoklassen, die es da noch gibt. Also das hatte ich ganz kurz angesprochen, dass man halt auch inline was wie Hover oder Focus oder sowas hat. Das heißt, ganz klassisch bei einem Link, ja, machen wir mal Text Black, ja, und aber bei Hover wollen wir, dass der Text Red ist. Ja, da macht man Hover Doppelpunkt Text minus Red minus 100. und hat da dann sozusagen direkt auch den Pseudo-Style drin. Das kann man auch miteinander schachteln mit den Responsive-Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie bei Small dann stattdessen Hover Blue haben will, ja, dann würde man sagen SM Doppelpunkt Hover Doppelpunkt Text minus Blue 500 oder sowas. Wobei da immer wichtig ist, zuerst den Breakpoint Modifier zu nehmen und danach den Pseudo-Selektor. Ja.
Okay, also wir haben an diesem, von diesen Selektoren gibt es die Pseudo-Klassen und die Breakpoint Utilities.
Variants.
Variants heißen diese Breakpoint-Sachen?
Variants sind die Pseudo-Selektoren.
Okay.
Also für nicht alle Utilities unterstützen zum Beispiel Fokus. Also ein P-Tag hat zum Beispiel defaultmäßig keinen Fokus dabei, weil es nicht so viel Sinn macht, einfach einen Absatz zu fokussieren oder sowas.
Das verstehe ich nicht, wie, aber ein P-Tag habe ich ja auch nicht als Klasse.
Nicht ein P-Tag, sorry. Ich wollte auf den Styling von zum Beispiel Leading oder sowas. Ja. Mhm. Also der Zeilenabstand. Ja, von einem Absatz, da macht es keinen Sinn, den, wenn er fokussiert ist, den zu verändern oder sowas.
Also das war sozusagen. So Klassiker wie Border oder Hintergrundfarbe.
Ja, die gehen auf vielen Sachen sozusagen. Aber das sieht man auch in der Konfiguration. Da ist sozusagen für jedes Utility sieht man die Variants, dann sieht man, okay, Responsive, Hover, Focus, dann weiß man, okay, für die Utility gibt es auch den Prefix. Okay, das kann man natürlich auch ändern. Mhm. Aber dieses
IntelliSense-Plugin checkt es entweder für mich. Oder wenn ich nicht VS Code nutze, muss ich im Build-Step, falle ich auf die Nase, wenn ich es falsch nutze? Okay.
Im Build-Step glaube ich nicht, weil das fällt, glaube ich, silently. Also wird man halt merken, dass da halt nichts passiert.
Okay, also das heißt, ich würde später erst im Product, also im Code dann beim Testen merken.
Beziehungsweise man würde es schon beim Developen merken, weil
passiert halt nichts, wenn ich
es mache. Genau, wenn du das machst, passiert halt nichts. Ja.
Cool. Außer ich mache Blindcoding. Also wer war nochmal auf dieser Konferenz in Schweden, wo irgendwie man eine Seite bekommen hat? Ich glaube, der Jojo war da, der könnte jetzt davon erzählen. Da gab es, glaube ich, eine Challenge, wo es war Blindcoding, wo auf der Bühne irgendwie konnte man sich anmelden und hat irgendwie eine Stunde Zeit oder so und hat eine Homepage bekommen, die einfach mit einem fertigen Bild, und dann musste man einfach, hat man nur die IDE gehabt, durfte coden, aber es niemals ausführen. Und dann am Ende wurde alles parallel ausgeführt und geguckt, so, was sind die Ergebnisse. So, dann wäre vielleicht Coding hey, CSS muss zu kennen. Ja. Coding in the Dark, ja. Siehst du mal.
Ja. Ich würde noch eine Lanze brechen für Steven Shoga, weil ich glaube, er gibt da sehr, sehr viel guten Input und er macht sich wahnsinnig viele Gedanken.
Ja, auf jeden Fall.
Für die Stylings und auch wenn man so ein paar Artikel von ihm liest, was, weiß ich nicht, wie viele Gedanken er sich allein um Drop Shadow macht oder sowas. Ja. Und ja, das Buch ist auch zu empfehlen.
Auf jeden Fall.
Refactoring UI, hast du es gelesen?
Mhm.
Cool. Aber willst du nicht als Pick of the Day nehmen, wa?
Ich habe nur die Version 1, der hat, glaube ich, eine zweite auch rausgebracht, gell?
Aber ich finde das sowieso interessant. Ich hatte, als ich eben hier so ein bisschen drüber gescrollt bin, dass irgendwie, es kommt einem sehr persönlich vor, irgendwie dieses Projekt. Also oft ist es ja, wenn es eine gewisse Größe erreicht hat, dass das dann so ein bisschen, aber auch, weil in der Version 1.6.0 in den Release Notes Adam schreibt, es sollten eigentlich keine Breaking Changes drin sein. Das habe ich das letzte Mal aber auch gedacht. Wenn ich was kaputt gemacht hat, der Erste, der es an mich schreibt, kriegt ein T-Shirt. Und dann wiederum, wenn ich mir dann vorstelle, dass spiegel.de beispielsweise darauf basiert, ist das irgendwie, finde ich das ganz cool.
Dann kriegen wir halt ein T-Shirt.
Diese Einstellung. Ja. Ja.
Das sollten wir auch machen.
Also im Internet sieht es aus, gibt es immer noch nur ein Buch.
Aber ja, soweit ich weiß, die haben nur mal ein Update, glaube ich, rausgehauen, aber es war sozusagen einfach die Version 1.1 dann.
Ach so.
Also
es gibt auf Refactoring UI noch einige so Screencast-Artikel und Design-Tipps und so. Und dann steht da, we just released a book und dann ist da nur eins verlinkt. Also.
Ja, also man kann verschiedene Pakete da auch auswählen. Nur das Buch, nur die Buch plus Screencast etc. Das
stimmt,
ja. Ist aber auf jeden Fall zu empfehlen, ja.
Okay. Dann würde ich sagen, verlinken wir das Buch auch nochmal vorsichtshalber in unseren Shownotes.
Mhm.
Ist dir sonst noch irgendwas eingefallen oder meinst du, wir haben alles Wichtige besprochen? Ja.
Nur eine Sache, die dann ganz gut zu meinem Pick of the Day dann noch passt. SVGs und Tailwind CSS sind auch eine gute Kombi, weil man die dann auch ziemlich einfach damit stylen kann. Also wenn man da irgendwie, sagen wir mal, irgendein Icon hat, ne, und will dann die Color davon verändern, dann kann man einfach sagen, zum Beispiel Stroke minus Current, ja, oder Current Color. Und dann mappt es dann einfach auf die CSS-Property von dem Stroke, dass er den Current Color nimmt, von der Textfarbe sozusagen. Und wenn man dann sozusagen noch on top Text-Red-500 oder sowas macht. Also das Text ist, kann da ein bisschen verwirrend sein, aber es ist, sorgt dafür. Dann hat man sozusagen das Icon, wenn es vorher in schwarz war, auf rot umgefärbt. Oder auch um das Resizen oder sowas. Also wenn man da schon vorher eine Viewbox auf dem SVG hat, was man eigentlich meiner Meinung nach immer haben sollte, und dann sozusagen die Width dann verändert, dann sagen wir mal, wenn es ein größeres Icon war, dann auf W-4, H-4 sorgt man dafür, dass es dann ein bisschen kleiner wird. Ja, also für SVGs ist es auch sehr zu empfehlen, wenn man schon sozusagen entweder inline gepastete SVGs hat oder irgendwie so SVG-Components, die man, was weiß ich, durch View reinlädt oder so. Mhm. Ja.
Bringt das so ein Icon-Pack mit?
Nee, das tut's nicht, aber das, okay, das ist dann mein Pick of the Day.
Oh nein.
Sehr gut. Das war eigentlich eine sehr schöne Überleitung.
War das die Überleitung?
War fast, ja, eigentlich, ja, genau. Ich wollte eine Sache noch vorher. Ich habe, glaube ich, im Intro vergessen, oder zumindest wollte ich sagen, ich habe nur klickbar gesagt. Ich habe überhaupt gar nicht gesagt, was klickbar überhaupt ist. Oder wer was ist klickbar? Willst du das noch teilen?
Ich habe es nicht gesagt, willst nicht du es sagen?
Ich hätte jetzt gesagt, eine Digitalagentur aus Darmstadt.
Ja, das ist die Tagline auf jeden Fall. Also wir sind eine relativ junge Firma, /Startup, wie auch immer, und machen halt Softwarelösungen, halt Webseiten, Apps, mobile Apps für verschiedene Kunden. Also zum Beispiel Deutsche Post, die Internetmarke haben wir gemacht, oder für die FES, für die Frankfurter Entsorgungsservice, haben wir so einen Chatbot programmiert, um zum Beispiel Sperrmüll abholen zu lassen. Ja, dass man da einfach okay so und so sagen kann. Und ja, das sind einfach 4 Kommilitonen von mir, die das gegründet haben. Auf Freunde, ja. Und ich bin da sozusagen als Werkstudent so ein halbes Jahr, das Jahr nach Gründung, reingekommen. Und wir machen Software, sind vor kurzem ein bisschen größeres Büro gezogen und ja.
Cool.
Haben Spaß an der Sache.
Sehr gut.
Sehr gut.
Dann, Fabi, drück den Button. Pick of the Days. Wir fangen heute mal mit Fabian, weil der sucht noch so ein bisschen sein MacBook. Vielleicht kann ich ihn verunsichern.
Ja, du kannst. Ja, denn ich kann gerne anfangen. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen bin ich. Du hast mir wirklich verunsichert. Aber weil ich jetzt gerade gemerkt habe, mir fehlt noch eine Information dazu. Ich bin mal durch Twitter durch, weil ich habe Instagram gelöscht und dann jetzt bin ich auf anderen Medien, die irgendwie, wo ich meine Zeit.
Du hast Instagram gelöscht?
Ja, ab und zu braucht man das mal ein bisschen seine Ruhe haben und so.
Digital Detox.
Und dann,
was ist los mit dir, Fabi?
Ja, und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich mal dieses Twitter auf. Ja, ne, Twitter bin ich nie, dann habe ich irgendwie, ich habe noch diese Twitter-App, gehe ich halt da mal drauf. So, wenn man halt das 10. Mal auf sein Handy guckt und merkt, eigentlich hat man das auf Instagram geklickt und es passiert nichts. Und dann bin ich auf Twitter gegangen und da wurde mir ein Beitrag angezeigt von Christian Köntop. Ich kann gar nicht so viel zu ihm sagen, außer was in seiner Twitter-Biografie steht, wo steht German Living and Working in Netherlands. Und er hat verlinkt, weil es von ihm ist, das 1x-Engineer-Prinzip. Das ist eine Homepage, wo er ein bisschen aufgeschrieben hat, was für ihn ein 1x-Engineer ist. Es führt so ein bisschen darauf zurück, dass man ja, also man hat schon mal von dem Konzept gehört, mehr weiß eigentlich über dieses 10x-Engineer, gab irgendwie mal eine Studie um 68 rum oder sowas, wo mal gezeigt wurde, dass ein guter Entwickler 10-mal so produktiv ist wie ein schlechter Entwickler, so bis zu 10-mal. Und naja, mehr weiß ich auch über dieses Prinzip eigentlich gar nicht. Er hat gemeint so, ja, wenn es einen 10-fachen Developer geben muss, muss es auch einen 1x-Engineer geben oder 1x-Developer. Und der hat da so eine ganze Liste auf dieser Homepage, führt er, was er findet, was einfach ein guter Developer, der eben nicht so gehypt wird und irgendwie derjenige ist, der 24/7 am Coden ist und einfach das Brain überhaupt ist. So, was sollte eigentlich ein guter Entwickler machen? Und ich finde einfach, er hat da so ein paar Prinzipien aufgeschrieben, die ich ziemlich cool einfach finde. Und zum Beispiel so Sachen wie, also ganz einfache Dinge, die aber schon, finde ich, manchmal fehlen. Sowas wie willing to admit when they are wrong and aren't afraid to say I don't know. So Sachen stehen da einfach drin. Und einfach so ein paar, wo, glaube ich, wenn sich das jeder mal durchliest, jeder Entwickler, glaube ich, das Leben von all uns Entwicklern ein bisschen besser ist. Und wollte jetzt noch parallel die guten Beispiele raussuchen. Da stehen so Sachen drin wie Reads the Docs, Updates the Docs. Aber viel Zwischenmenschliches, was ich eigentlich interessant finde. So. ja, believes that everyone in the room is equally as smart and capable as they are and will help level up others and ask for help when they need it. Never stops learning. Einige Sachen, die ich finde ich einfach sehr gut. Soll ich jeder mal durchlesen und zu Herzen nehmen.
Wie viel X bist du?
Noch nicht ganz 1X, wenn ich mir alles durchlese, was da bei 1X steht. Ich kann ja auch noch ein bisschen an mir arbeiten. Also wahrscheinlich irgendwas unter 1X in dem Fall.
Okay. Alles klar. Danke, Fabi. Alex.
Das ist ein Icon-Pack, wie gesagt. Spoiler. SVG-Icon-Pack. Ne? Auch wiederum Design von Steve Shoger. Ja? Und das heißt Hero Icons. Also Hero Icons. Ja? Da findet man so eine Community-Made-Page auf heroicons.dev. Mhm. Das ist ganz cool. Da kann man dann die Icons sehen. Und mit einem Mausklick hat man dann sozusagen direkt das SVG und kann sich dann den Code einfach irgendwo reinpasten, wo man den gerade braucht, bei Vue, was auch immer. Und die sind halt auch super kompatibel mit Tailwind. Das heißt, was ich auch vorhin ein bisschen erklärt habe, kann man da auch ganz einfach machen. Man muss nur manchmal achten, dass dann ist im SVG manchmal entweder so ein Fill-Color drin, so ein hart gecodetes oder sowas. Das muss man dann vielleicht rausmachen. Aber ja, ansonsten Top-Icons verwenden wir auch sehr oft. Und ja, auf jeden Fall.
Ich musste dich mal fragen, macht man das so, dass man einfach den SVG-Quellcode in die View-Komponente reinpastet dann?
Kann man auf jeden Fall machen. Also es gibt auch, ich glaube, es gibt auch eine Library, die sozusagen für View ist, sozusagen, wo man einfach das als Component dann hat, was weiß ich, Hamburger-Icon, ne? Und aber für so MVPs oder sowas ist es halt das Schnellste, was man machen kann. Kopierst einfach schnell den Code und machst es da inline rein und das ist halt wiederum ja an sich auch wieder HTML. Ja. Und wenn man das eh schon in einem Component abstrahiert hat, dann ist es jetzt meiner Meinung nach dann auch nicht so schlimm, dass sozusagen dieser. Also das HTML ist ja eh nicht mehr das Schönste. Da kann man auch ein bisschen das SVG noch.
Das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Ja.
So, ja, wenn man sich schon da muss man sich keine Mühe mehr geben. Ja. Das ist so, ja, da kann man in Jogginghose kommen. Ja. Das ist so ein bisschen die Tailwind CSS, die Jogginghose unter den CSS-Frameworks. So, da kann man sich gehen lassen. Hau da rein, was du willst.
Ja.
So, Dennis, willkommen zu deiner Lieblingsfarbe. Hast du rausgesucht?
Oh, Fabi.
Das war doch dein einziger Job während des Podcasts hier, deine Lieblingsfarbe rauszusuchen.
Ja.
Du sagst nicht schwarz oder weiß. Es ist viel Scrolling, weiß nicht mehr, wo die Farben waren, oder?
Wo sitzt sie?
Braucht man noch irgendeinen Übergang? Ich habe übrigens, um noch abzuhängen, ich hatte vorhin den Gedanken, weil wir immer am Ende die Frage stellen, so haben wir noch irgendwas vergessen, wenn wir Gäste da haben, so können wir nicht immer einen Podcast machen, wo das unsere erste Frage wird und wir hangeln uns einfach nur damit den ganzen Podcast entlang so. Gibt es da irgendwas, was wir vergessen haben? Sag doch mal, ach, und hast du noch was? Das
wird so wie bei Wikipedia immer auf den nächsten Link klicken.
Genau, ein bisschen so, mal gucken, wo man landet. So. Lass die Gäste mal ihre eigene Show machen. Okay, Dennis, ich habe abgelenkt.
Grey 300.
Bisschen graue Maus, oder was?
Eigentlich, wie du mich kennst, bin ich eigentlich sehr, sehr farblich angezogen. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Grau.
Ja. Können wir das verlinken vielleicht in den Shownotes? In
Grey 300?
Ja. Können wir die Shownotes in der Farbe?
Grey 300. Grey auf Weiß.
Das ist ein ziemlich helles Grau. Das wird, glaube ich, schwierig mit Accessibility dann. Ja,
die Leute müssen auch ein bisschen arbeiten für ihr Glück.
Schön.
Wunderbar.
Ja, ich bin auf jeden Fall, der Fabi hat heute zum ersten Mal unser kleines Dashboard aufgemacht, was mit Tailwind gebaut ist.
Das ist mit Tailwind gebaut?
Das hat er gar nicht.
Hat
sich den Quellcode nicht angeschaut. Und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Müssen wir nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht würde es sich ja doch anbieten, die Webseite damit mal anzuspielen.
Cool. Das spannend. Vielleicht nochmal so als abschließende Frage.
Ja, bitte.
Würdest du das...
Interessant. Lass dir Zeit, Dennis. Also wirklich, du bist bekannt dafür, die guten Fragen zu stellen. Die brauchen Zeit.
Die müssen marinieren.
Kann man mit Tailwind jegliches Layout umsetzen?
Nein!
Nicht jegliches, aber es ist erstaunlich, wie schnell das geht. Also wir hatten auch einmal so einen Click-Dummy, den wir einfach machen sollten, wo schon sozusagen ein Designer in Vision das gemacht hatte. Und also da bin ich auch selber aufgegangen, weil das halt so schnell ging, weil man weiß, okay, das ist ungefähr Padding, das und das. Also so schnell sozusagen was runtertippen bei einem vorhandenen Design, vielleicht sogar blind, ja. das geht auf jeden Fall. Komplexere Sachen, wo halt noch Animationen drin sind. Also da waren auch so ein bisschen Animationen mit so einem Slide-Over von rechts, ne, so ein Slide-Over-Menü. Das ging auch. Ist halt nur irgendwann die Frage, wenn es halt ganz, ganz abgespaced werden. Also wenn wir bei irgendeiner Kreativagentur sind, die da irgendwelche WebGL-Sachen dann noch hat oder sowas. Mhm. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber so die ehrliche, solide Homepage kriegt das auf jeden Fall gut hin. Ja. Okay.
Dann gucken wir mal, was wir mit Programmierbar machen.
Ja.
Sehr cool. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Alex, dass du da warst. War super interessant, super cool.
Viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, ja.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, unbedingt. Und euch Hörern schöne 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.